Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Nicht zu dritt oder zu viert, heute nur zu zweit. Es ist mal wieder Zeit für eine Konzeptfolge. Nach 17 Folgen mit Gast hier bei uns aus dem Studio in Köln haben Marvin und ich uns dazu entschlossen, endlich mal wieder eine Konzeptfolge aufzusetzen und der Frage nachzugehen, was sind eigentlich die wichtigsten 5 E-Commerce-Unternehmen, die jemals in Deutschland gegründet wurden. Am Ende ist die Liste nicht nur bei 5 geblieben. Jeder hat noch eine Überraschung sozusagen mitgebracht. Es ist die erste Folge, wo wirklich viel Recherche auch in vornherein mit reingeflossen ist. Wir haben das Ganze so ein bisschen versucht, danach zu ranken. Einmal, was ist so ein bisschen die Gründungsgeschichte? Wie wurden diese Unternehmen finanziert? Wie viel Umsatz machen sie heute, was sind so vielleicht so ein paar Besonderheiten in der ganzen Geschichte dieser Unternehmen und am Ende auch mal die Frage beantwortet, warum ist dieses Unternehmen genauso wichtig für den deutschen E-Commerce? Es ist ein spannendes Ding geworden, weil wir sowas auch noch nie gemacht haben, deswegen freuen wir uns hier auf jeden Fall über Feedback. Es ist ein schönes Gespräch geworden, wo man, glaube ich, einfach nochmal die ganzen Unternehmen, die man vielleicht schon von vornherein kennt, nochmal ein bisschen besser aufgearbeitet sieht, aber nichtsdestotrotz ist es viel Arbeit gewesen und ich würde sagen, wir gehen direkt rein.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute sind Moritz und ich mal wieder nur zu zweit am Start.
Ich habe mich schon gefragt, wie ich vorgestellt werde.
Mit Moritz Westerdorf. Wir sind nur zu zweit am Start, weil wir uns überlegt haben, hier mal wieder eine kleine Konzeptfolge zu machen. Und heute hatten wir uns vorgenommen, einfach mal über die, ich sag mal, 5 einflussreichsten E-Commerce-Unternehmen zu sprechen. Das war zumindest am Anfang das Konzept, was wir uns überlegt haben. Es werden jetzt am Ende, lass mich nicht lügen, 6, die wir so vorstellen und haben noch eine Honorable Mention mitgebracht. Jo. Aber im Prinzip ist der Gedanke, die E-Commerce-Welt einmal so ein bisschen einzufangen und zu schauen, was für Shops gibt's da, was sind die Gründungsgeschichten dahinter. Ich meine, die Namen wird man auf jeden Fall gehört haben, aber auch einfach so ein bisschen zu gucken, wenn es jetzt nicht Firmen sind, und da haben wir auch 2 mitgebracht, die irgendwie einen direkten Online-Shop haben, dann welchen Einfluss haben die explizit auf die Gründungslandschaft. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt in den ersten Case rein. Ich glaube, dann wird das Ganze direkt ersichtlich.
Ja, also ich glaube, wichtig zu sagen ist noch, dass es jetzt natürlich, also wir sind kein Fachmagazin und kein wissenschaftliches Institut. Das heißt,
wir haben auch nur recherchiert, was die Umsatzzahlen und sonstige Dinge angeht, genau. Investoren.
Ich weiß jetzt nicht, ob Mascha das hört. Mascha, Shoutout. In der Recherche auf jeden Fall einfach ein bisschen Gas gegeben. Es wird wahrscheinlich noch 70 andere Cases geben, die wahrscheinlich auch irgendwie in Anbetracht von Umsätzen und sonst was Sinn ergeben. Aber wir haben uns halt auch irgendwie gefragt, was passt auch so ein bisschen so in unseren Space. Wollten einfach mal wieder so eine kleine eigene Folge rausmachen, wo es ein bisschen mehr E-Commerce-Inhalt geht und jetzt nicht nur mit dem Gast. Müssen auch nicht zum 18. Mal in diesem Jahr die Firma AppScale beleuchten. Das heißt sozusagen das erste Mal so eine Art Konzeptfolge, wo halt irgendwie inhaltlich einfach mal mehr Zeit in die Erstellung und der zusammengetragen, also in das Zusammentragen von wichtigen Informationen so rum geflossen ist, einfach um einfach nochmal so ein bisschen so allgemein E-Commerce-Faktor einfach mit reinzubringen.
Ja, bevor du anfängst, wenn ihr das zu Ende gehört habt, gebt uns auf jeden Fall gerne Feedback, weil ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt, ob das interessant ist oder ob wir uns jetzt einfach hier 45 Minuten, 60 Minuten hinsetzen und am Ende interessiert das niemanden.
Hast du gesagt, an welchen so Punkten wir das alles so ein bisschen so durchgehen?
Nee.
Ja, das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt. Wir haben uns halt so ein bisschen überlegt, wäre natürlich jetzt einfach ein bisschen random, wenn wir einfach jetzt einfach voll den Gedankengulasch hier einfach rauslassen. Also sozusagen, wir wollten das natürlich auch so ein bisschen in so einen Frame packen. Also einmal so ein bisschen so Gründungsgeschichte einmal kurz durchgehen, was da vielleicht besonders ist, dann so das Thema Finanzierung einfach einmal mit besprechen, dann sowas wie Umsatzentwicklung, Besonderheiten oder allgemeine interessante Punkte während der Entwicklung und dann zu guter Letzt einfach nochmal so eine persönliche Einschätzung, wieso der Einfluss so auf den E-Commerce in Deutschland schon sehr beeindruckend ist. Und warum die Relevanz da eben halt auch einfach vorhanden ist, jetzt hier genannt zu werden, unserer Meinung nach.
Yes, dann würde ich sagen, starten wir rein. Man muss dazu sagen, die 4 Cases, die wir am Anfang vorstellen, machen jeder 2 von uns, die kennen wir. Und dann gibt es 2 Cases quasi, wo jeder nochmal einen vorbereitet hat, wo wir die Firmen nicht kennen, wo jeder den Pick quasi persönlich nochmal mitgebracht hat. Genau.
Yes.
Dann starte also rein mit deiner ersten Company, mit deinem ersten Online-Shop.
Erste Company ist About You und Tarek Müller. Denk mal, hat jeder hier auf dem Schirm, war jetzt glaube ich auch zuletzt noch bei der E-Commerce Night bei Moritz Heller. Fand ich sehr, sehr krass, dass er da als Speaker mit dabei war. Kurze Frage an dich, wie alt meinst du ist Tarek Müller?
42.
42?
Ja.
Ganz verrückter Call. Tarek Müller ist einfach erst 35 Jahre alt.
38 wäre mein erster Gedanke gewesen.
Aber also ich muss sagen, als ich das sozusagen rausgefunden habe, 35 Jahre für das, was der bisher gemacht hat, finde ich einfach mega, mega krass. Muss ich vorstellen, About You, um das kurz vielleicht kurz vorwegzunehmen, bevor wir zur Persona Tarek Müller kommen. 2013 gegründet, das heißt, der Kollege war 24, 25 Jahre, als er dieses Ding gegründet hat. Das muss man sich einfach mal vorstellen, wie krank das ist. Also einfach sozusagen 35, 10 Jahre einfach jetzt erst eigentlich so mit dabei. Aber long story short, ist Gründer und Geschäftsführer noch bei About You. 2012 das Gymnasium verlassen, um halt wirklich auf ein Wirtschaftsgymnasium zu gehen und war halt wirklich schon sein ganzes Leben lang halt wirklich ja gründungsorientiert und hatte einfach Bock aufs Gründen. Also Stand 2015, da gab es natürlich auch schon About You und darüber sind auch ein paar Sachen gelaufen. Hatte er schon 11 Firmen gegründet, also 2015 mit 25 11 Firmen gegründet. Und war
man davon irgendeine?
Weiß ich jetzt nicht so ganz. Also die größte ist auf jeden Fall About You auf jeden Fall und alles davor waren halt auch viele Beratungsdienstleistungen, die er gemacht hat, wie er dann auch am Ende zu Otto gekommen ist, da kommen wir gleich dann noch zu. Aber fand ich schon ziemlich bemerkenswert, mit 25, 11 Firmen gegründet zu haben, 20 Beteiligungen noch gemacht zu haben. Also das machen irgendwie manche Leute, wenn sie halt irgendwie, weiß ich, 60 sind und
in Rente gehen.
Ja, genau, ja. Privatier sind. Fand ich das schon sehr bemerkenswert, wo man dann auch vielleicht einfach schon merkt, okay, der Mann ist einfach irgendwie wirklich vielleicht ein bisschen anders drauf, weil, das haben, glaube ich, auch viele nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Viele sehen ihn, glaube ich, jetzt einfach nur noch sozusagen als den CEO oder Geschäftsführer von About You und die Person, die halt dahinter steht. Aber der hat sich halt auch einfach alles, beziehungsweise eigentlich alles, vieles einfach selber beigebracht, also von der Programmierung bis zum Werbung schalten und sonst irgendwas, wie Performance funktioniert, mit 14 da angefangen, mit 15 Online-Shops gebaut, also kann man schon sagen, das ist einfach ein sehr gründungsgetriebener Mensch ist, der sich auch einfach viel selber beigebracht hat, was, glaube ich, einfach immer wieder zu sehen ist, vor allem bei solchen Gründungen auf dem Big Scope dann später. Nachdem man so ein bisschen vielleicht diese ganzen, seine ersten Jobs halt ein bisschen pleite gegangen ist, hat er halt weiter gegründet, verschiedene Agenturen, E-Commerce-Geschäftsmodelle aufgebaut, wo man einfach schon merkt, das ist ein E-Commercer durch und durch und hat auch einfach früh damit angefangen, die verschiedensten Bereiche halt einfach zu fokussieren. Wenn man sich jetzt einfach sozusagen ein bisschen mehr auf die Gründungsgeschichte von About You an sich beschränkt, wird man an der Otto Group nicht vorbeikommen. Vor allem am Anfang war es halt eine 100%ige Tochter. Jetzt ist es natürlich börsennotiert, das heißt sozusagen, die Aktien sind frei. Aber am Anfang war sozusagen das ganze Ding eine Sache von der Otto Group. Wichtig zu sagen ist, dass es, also unsere Recherche nach oder meine Recherche nach, jetzt nicht so war, dass die Otto Group einfach ein Entrepreneur in Residence für dieses Projekt gesucht hat. Also die Otto Group und Tarek Müller haben schon über die Jahre davor in anderen Projekten zusammengearbeitet. Tarek hatte damals in seinen ganzen anderen Unternehmen, die er damals schon aufgebaut hatte, über 100 Mitarbeiter, das muss man sich mal vorstellen. Da war der Kollege dann irgendwie 22, 23, also da schon 100 Mitarbeiter zu führen. Wahnsinnig, und da haben sie halt sozusagen Beratungsprojekte auch für About You gemacht und darüber kam dann eben auch dann sozusagen der Kontakt zustande. Die Idee kam dann so gesehen von Tarek und About You hat dann auch, oder beziehungsweise Tarek und die Otto Group haben dann knapp 9 Monate gesprochen, beziehungsweise verhandelt, wie auch das Gründungskonzept aussehen soll, weil Tarek, glaube ich, eben viel Freiheit haben wollte, wie er sozusagen das ganze Ding so ein bisschen angehen könnte. Und am Ende hat er das auch, glaube ich, gar nicht so erfolglos gemacht, weil am Ende hat er 300 Millionen Euro von der Otto Group bekommen für die Gründung von About You. Das muss man sich erstmal überlegen. Das ist fast eine halbe Milliarde, 2013 vielleicht nochmal ein bisschen mehr wert, als es vielleicht heute der Fall ist, also wirklich viel Geld, auch das erste Mal, dass Tarek dann sozusagen mit Fremdkapital gehandelt hat oder beziehungsweise Fremdkapital verwaltet hat. Und nach 10 Monaten am Markt konnten sie tatsächlich auch schon 8-stellige Umsätze fahren, was ich dann eigentlich auch schon ziemlich beachtlich finde.
Das heißt, das war dann 2014 schon, oder was?
Ja, genau. 2014 haben sie dann sozusagen schon 8-stellige Umsätze gemacht, was ich dann schon ziemlich lustig fand. Jetzt, wenn man sich heute so vielleicht einfach das Bild einmal vergleicht, ist es natürlich schon ziemlich interessant zu sehen, wenn man so ein bisschen auch hinsichtlich Meilensteine kommt. Am Anfang war das eher sozusagen so ein bisschen wie Social Media. Ich habe mir auch eben nochmal so ein paar Fotos angeguckt. Das sah wirklich eher aus wie so mit vielen Likes und sonst irgendwas. Das war halt irgendwie für Influencer, die halt irgendwie ihre Produkte bewerten, was halt, glaube ich, ziemlich gut funktioniert hat, wo dann irgendwie so Influencer-Marketing irgendwie in den earliesten Stages eigentlich gemacht wurde, aber irgendwie halt eben auch nicht, sondern halt am Ende dann trotzdem halt komplett sozusagen über den Shop an sich, was ich schon ziemlich spannend fand. Aber ja, das mussten...
Wenn ich da kurz einhaken darf, was waren generell dann die Produkte am Anfang? Also
es waren am Ende eigentlich, so wie ich es verstanden habe, eigentlich nur Produkte von Influencern, die sozusagen beworben wurden, also sozusagen verschiedene Lookbooks, halt komplett Fashion, aber primär getrieben sozusagen von Influencern, die dann sozusagen ihre, die hatten dann so Lookbooks auf der Seite und konntest dann sozusagen darüber nachkaufen. Das hat sich ja natürlich über die Zeit auch immer wieder ein bisschen geändert, also von dieser ja, Influencer-Marketing-Perspektive ist es dann eher sozusagen hinsichtlich ja einem eigenen Marktplatz geworden, wo ja heute auch immer noch wirklich einige Leute ihre Sachen verkaufen. Klar, ist jetzt nicht so groß wie ein Zalando, was vielleicht heute noch irgendwie kommt, aber muss man natürlich schon sagen, dass sich da auf jeden Fall auch einiges gedreht hat. Wenn man sich es einfach mal dann vielleicht aus der Umsatzbrille anguckt oder auch so ein bisschen über die Meilensteinbrille guckt, ist es tatsächlich so, dass sie erst im Q1 23, glaube ich, das erste Mal profitabel waren. Also das muss man sich mal vorstellen. Und es waren tatsächlich im Q1 dann auch, glaube ich, nur 4,9 Millionen. Also das finde ich jetzt tatsächlich für die Journey gar nicht so viel. Klar, man kann auch nachlesen, dass sie sozusagen schon 2018 sozusagen profitabel gewesen wären, sozusagen mit dem Deutschlandgeschäft, aber bezüglich Expansion dann da gesagt haben, dass sie auf die Profitabilität eher scheißen und so gesehen ein bisschen mehr sozusagen in die Expansion gehen. Und dann ist es eigentlich ein ziemlich spannendes Wachstum, wenn man sich jetzt einfach mal anguckt. Also 2018, sage ich jetzt mal, wo dann sozusagen dieser Switch gemacht wurde zu diesem ganzen Marktplatzthema und dieser neuen Ausrichtung. 4 Millionen aktive Kunden, wo man natürlich sagen muss, jetzt sind es 12,3. Also das sind natürlich dann in 7 oder 6 Jahren schon beachtlicher Schwung. Ich bin gespannt, was noch so heute berichtet wird. Aber auch beispielsweise alle anderen KPIs wie AOV und sowas konnten die halt auch krass erhöhen. Ist aber natürlich so ein bisschen die Frage, okay, wie ist so vor allem hinsichtlich Profitabilität, da werden Millionen reingeflossen sein, es wurden extrem viele Beteiligungen auch noch im Verlaufe der Zeit gemacht, wo man natürlich fragt, okay, wenn man erst im Q1 23 profitabel wird mit einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag, es ist natürlich schon ein bisschen fraglich, drückt sich natürlich auch ganz klar im Börsenkurs wieder. Ich glaube, alleine im letzten anderthalb Jahren irgendwie um 55% gefallen, wo man sich natürlich fragen muss, okay, was ist mit dem Konzept dann eigentlich los? Aber lustigerweise, 2018 hatte sich dann auch beispielsweise in Zalando dagegen entschieden, in das Unternehmen zu investieren, wo ich dann auch das einfach irgendwie lustig finde, ähnliche Modelle, aber irgendwie sozusagen die Samwas, die dann oder die Gründer von Zalando dann auch immer dann einfach sagen, so, nee, sie halten davon eher Abstand.
Seit wann ist About You an der Börse?
Seit 2021.
Okay.
Damals wurden die mit 4 Milliarden bewertet. Und ich habe eben geguckt, ich glaube, der letzte Stand war irgendwie aus dem Juni. Market Cap waren 550 Millionen.
Das klingt nicht so gut.
Das ist halt, ja.
Generell also, vielleicht auch mit der Entwicklung vom E-Commerce zu erklären.
Ja, aber, auf jeden Fall. Also das ist halt auch ein Ding, worauf sie es zurückführen. Vor allem halt sozusagen nach Corona ging ja so ein bisschen wirklich so die Konsumflaute, sage ich mal, so ein bisschen los, wo ja wirklich viele ins Struggle gekommen sind. Und das war bei About You auch so. Und da haben sie tatsächlich dann einfach nochmal versucht, die Lager komplett leer zu räumen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber da hatten die übertrieben kranke Sales-Aktionen. Also das war halt wirklich so irgendwie hier die ersten 20.000 Leute, die irgendwie sich hier eintragen, kriegen irgendwie, weiß ich nicht, über 50% Rabatt und dann ging das irgendwie in so Staffelungen immer runter, das weiß ich noch.
Da hast du mir den Coupon-Code geschickt.
Genau, da hast du, glaube ich, bei Snox irgendwie Unterhosen mit 20% Rabatt bestellt, aber das war wirklich verrückt. Aber ich glaube, jetzt hat sich das alles wieder so ein bisschen beruhigt. Ich glaube, die sind da auf einem guten Weg. Und ja, bin eigentlich ziemlich sicher, dass es wieder hochgeht. Ich habe mal in verschiedensten Podcasts gehört, dass ja viele Leute sagen, dass die Aktie auch unterbewertet ist. Also die machen halt trotzdem auch immer noch 2 Milliarden Euro Umsatz. Ne? Bei 13 Millionen Kunden ist es halt schon jetzt nicht irrelevant, vor allem aktive Kunden, wo ich dann sagen würde, also muss man einfach mal einen Blick haben, wie sich das entwickelt. Aber tendenziell einfach ein sehr spannendes E-Commerce-Unternehmen.
Dann lass uns mal ein bisschen zu den Punkten Investoren kommen. Also gibt es da unabhängig von der Otto Group dann noch irgendwas, bis es dann zur AG geworden ist?
Nee, also so gesehen kam das erste Kapital von der Otto Group und bis sozusagen bis 2018 waren sie dann so gesehen ja komplett private. 2018 hat dann sozusagen noch ein dänisches Unternehmen rein investiert mit 300 Millionen Euro und dann sind sie 2021 auch an die Börse gegangen. Also so gesehen bis zum Börsengang gab es dann eigentlich nur Minderheitsbeteiligung oder beziehungsweise Beteiligung von 2 beziehungsweise 3 Aktionären. Gab wahrscheinlich noch ein paar kleinere Sachen, die jetzt nicht direkt nachzulesen sind. Aber mit dem Börsengang 2021 ja, ist es dann sozusagen breit geworden und jetzt ist es halt übertrieben weit gefächert.
Okay, aber jetzt trotzdem wahrscheinlich noch Otto Group so Hauptaktionär.
Otto Group ist noch mit drin auf jeden Fall. Ich glaube, die halten irgendwas zwischen 40-60% und dann noch verschiedenste Leute. Also dieser dänische Unternehmen ist auch noch mit dabei. Also ich glaube, gibt noch einige Personen oder Unternehmen, die davon ziemlich viel halten. Was ich noch spannend finde, vielleicht einfach so ein bisschen als Milestone noch, also 2016 300 Mitarbeiter, 2023 1400, das finde ich jetzt gar nicht mal irgendwie so viel, so in der Journey, zumal man noch sagen muss, dass sie zwischen 2021 bis 2023 und wahrscheinlich bis heute 2023 die letzten Zahlen, die uns vorliegen, ja eigentlich gar keine Neueinstellung gemacht haben. Also 2021 waren es 1497 Mitarbeitende und 2023 1400. Also eher sozusagen nach unten gehend, aber jetzt nicht so krass eskalierend, wie es früher vielleicht mal war, wo uns dann gerne mal irgendwie zwischen 50-75% war, was im Jahr so mit dazugekommen ist. Aber das so ein bisschen so das Geld.
Was würdest du sagen zum Impact auf dem E-Commerce? Also um das Thema About You vielleicht mal ein bisschen abzurappen.
Safe. Also ich glaube tatsächlich, Impact vor allem gründungswise habe ich mir aufgeschrieben, weil ich finde, es ist schon ein Vorzeigeunternehmer per excellence, so viele Bereiche zu verstehen und auch bis zu der Gründung von About You, was ja wirklich jetzt einfach ein riesengroßes Ding ist, also auch immer noch eine 500 Millionen Market Cap, ist ja einfach wirklich extrem beeindruckend, wo ich einfach eher sage, okay, jetzt einfach nur aus der schwarzen Brille, wie es gerade profitabel läuft, kann man es nicht sozusagen nehmen, aber vor allem halt einfach so, okay, das ist halt schon krass, irgendwie seit über 10 Jahren so ein Ding zu führen. Das ist ein krankes Ding, 10 Jahre so ein Ding aufzubauen, 10 Jahre lang auch einfach irgendwie an der Spitze zu sitzen, als ein Tarek Müller, wo ich finde, dass sozusagen der Impact schon doch deutlich da ist. Vor allem, wenn man sich anguckt, was das damals ja auch für eine Zeit war. Also ich kenne jetzt eigentlich nur noch ein Zalando, was dann irgendwie in eine ähnliche Richtung gegangen ist. Aber grundsätzlich auch einfach sozusagen die Relevanz von Marktplätzen sozusagen so zu bespielen. Gibt, glaube ich, einfach viele Gründe. Und ich glaube eigentlich, keiner würde sagen, dass dieses Unternehmen es nicht verdient hätte, da mit dabei zu sein.
Ja. Das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Ich bin gespannt, wie es damit noch weitergeht. Gerade jetzt mit den trotzdem noch hohen Umsätzen und der eher niedrigen Bewertung. Kann mir gut vorstellen, dass da noch ein bisschen was geht. Aber im Endeffekt, würde ich sagen, sind wir jetzt auch nicht die krassesten Experten auf dem Gebiet, um das wirklich predikten zu können. Aber ist auf jeden Fall ein Name, wo es, glaube ich, vielleicht nochmal ganz cool ist, die Story ein bisschen mehr eingeordnet zu bekommen.
Ja.
Okay, dann schließe ich mich mal direkt daran an mit unseren Freunden von Zalando. Und da haben wir natürlich direkt den nächsten Marktplatz, der sich irgendwie hauptsächlich um Fashion dreht. Ich meine, du hast das Briefing ja quasi auch am Anfang mitgeschrieben. Weißt du, was die beiden Gründer von Zalando vorher gemacht haben? Die haben nämlich ein bisschen was mit mir auch gemeinsam, muss man sagen.
Ah, doch, ich habe das Briefing nicht geschrieben.
Ja, ich weiß, aber du hast es ja gelesen.
Ich weiß, nee. Warte mal.
Na, aber meint, ich sag's dir. Also Robert Genz und David Schneider haben sich kennengelernt an der WHU und haben ein Auslandssemester in Mexiko gemacht.
Ach so.
Waren gemeinsam im Auslandssemester und haben sich gedacht, während hier in Europa und auch in den USA und sowas die ganzen Social Networks gebaut und verkauft werden, das können wir doch auch für den südamerikanischen Markt machen und haben, und jetzt ist halt die Frage, wie man es ausspricht, Unibicate oder Unibicate gegründet, Social Network in Mexiko, wo die sogar Kapital von deutschen Investoren bekommen haben. Ja, aber dann nach 8 Monaten das ganze Ding auch wieder zugemacht haben, bevor es dann halt weiterging mit Zalando in dem Fall. Damals gestartet als Online-Shop für Schuhe, bei sich in der WG quasi. Da gibt es auch irgendwie ein paar Headlines von der WG zum Milliardenkonzern oder sonstiges. Und ja, damals dann irgendwie noch so witzig, das haben wir heute immer noch, die Handynummer quasi als Kundenhotline zu benutzen. Deswegen, da gibt es auf jeden Fall ein paar interessante Geschichten, wie das Ganze angefangen hat. Ne? Haben am Anfang dann irgendwie nur mit wenigen Marken gestartet, relativ zeitnah dann aber auch andere Marken mit ins Sortiment aufgenommen. Und dann auch das Portfolio ziemlich schnell erweitert. 2010 kam dann noch ein weiterer, Kommilitone von denen dazu, mit dem Ruben Ritter, der jetzt auch immer noch präsent im Unternehmen ist. Und so ging das Ganze dann weiter. Vorbild war damals das ja, der US-amerikanische Versandhändler Zappos. Und mit dann Alando und den Rocket-Internet-Leuten ging es dann halt auf Zappos und Alando, dem ehemaligen eBay-Klon von Rocket, ja, rüber zu Zalando. Genau, Rocket Internet, einer der ersten Investoren gewesen, kannten sich ja aus dem Kosmos WHU auch daher. Und ja, ist so ein bisschen dadurch entstanden, dass die Zalando-Gründer halt Geld gesucht haben, in Berlin dann mit Rocket jemanden gefunden haben, der gerade einen guten Exit hingelegt hatte, dass da Geld dann da bekommen haben, aber auch so dann auf jeden Fall sehr zusammengewachsen sind. Genau, ja, Investoren, wenn wir vielleicht mal dazu kommen, sind auf jeden Fall ein paar namhafte dabei. Neben Rocket auf jeden Fall noch Holzbrink Ventures, die richtig früh auch am Start waren, schon in 2008, wo die kurz nachdem die gegründet wurden, unter ca. 300.000 investiert haben. Dann haben die Samwer-Brüders investiert mit Rocket, Holzbrink Ventures hat auch nochmal nachgelegt. Dann kam irgendwann Kinnevik dazu, Tengelmann hat investiert, aber auch sowas wie JP Morgan und dann später nochmal Kinnevik, die nachgekauft haben. Also auf jeden Fall Investoren, Namen, die man jetzt, glaube ich, so aus der Szene irgendwie kennt, schon mal gehört hat und sehr bekannt sind. Deswegen, ja, glaube ich, eine ziemlich spannende Geschichte, gerade auch aus diesem Rocket-Kosmos, da nochmal ein bisschen reinzugucken und zu verstehen, okay, wir haben die das Ganze da aufgebaut. Im Endeffekt ist es halt, ich sag mal, nur ein Marktplatz für Fashion, aber schon ein sehr, sehr spannendes Modell. Wenn wir auf die Umsätze gucken, muss man erstmal sagen, dass sie ja bis 2014 gebraucht haben, um auch das erste Mal Geld zu verdienen. Ich glaube, bei dir war es 2023, das heißt 10 Jahre gedauert. Hier waren es dann 7 Jahre.
Profitabilität aber.
Genau.
Ja, ja. Nicht Umsatz.
Ja, ja, genau. Das wär ziemlich traurig gewesen, ja, aber um profitabel zu sein, hat ziemlich lange gedauert. Ich habe hier noch eine kleine Statistik mit den Umsätzen, die auf jeden Fall ja relativ schnell in Milliardenhöhe auch waren. Aktuell ungefähr bei so 10 Milliarden pendeln, was aber auch die letzten 3 Jahre dann eher, ich sag mal, stagniert und nicht weiter exponentiell wächst.
Aber ist ja schon krass auf jeden Fall, dass das ja immer noch Faktor 5 vom About You, ne?
Definitiv.
Schon ja. Krass.
Also sehr vernünftiges Unternehmen da auf jeden Fall geworden. Ich würde mal gerne wissen, das haben wir nicht die Zahlen, aber was auch so in die beiden Unternehmen gemeinsam reingeflossen ist. Ne? Wenn du am Anfang sagst, About You hat 300 Millionen bekommen, hier sind auch ein paar Zahlen mit drin, dass beispielsweise Kinnevik dann 2009 287 Millionen investiert hat. Aber ja, ist halt die Frage, wie schnell die gewachsen sind, was dann vielleicht die krassere unternehmerischere Leistung war, wenn die beiden relativ viel Geld bekommen haben. Vielleicht spannend zu erzählen, was so ein paar Milestones angeht, relativ schnell auch in die Niederlande gegangen und nicht nur auf den deutschsprachigen Raum, also den Dachmarkt fokussiert, sondern 2010 dann direkt weitergegangen. Dann 2010 auch hier die Kleidung für Frauen und Männer zum ersten Mal hinzugefügt und 2010 auch Milestone, also in dem Jahr ging scheinbar einiges ab bei ich nenne ihn mal, oder er wird so genannt Schrei vor Glück Werbespot sozusagen. Ich glaube, den hat jeder noch präsent im Kopf, egal wie alt er ist, das erste Mal ausgespielt. Dann ging es weiter, dass erste Offline-Shops gegründet wurden, mein Partner irgendwie von so Sachen wie Germany's Topmodel wurde. Und das finde ich jetzt halt eine witzige Story, weil da schließt sich auch ein bisschen so ein Podcast-Kreis. Natürlich Rocket-like noch ein paar Klone von Zalando gegründet wurden. Einmal in Brasilien mit Dafiti, aber beispielsweise auch mit Zando in Südafrika, wo wir ein paar ehemalige Mitarbeiter schon hier im Podcast zu Gast haben, wie unter anderem Max Rast. Genau, also da ging es dann auf jeden Fall gut weiter. Bis 2022 hatten die das dann auf insgesamt 25 Länder skaliert, wollten 2023 in die USA gehen und ja, haben jetzt sozusagen das Projekt aber verschoben, weil die Zahlen halt jetzt nicht, wie gesagt, exponentiell weiter steigen, sondern halt so ein bisschen eher stagnieren. Und warum ich halt sagen würde, dass die so ein bisschen Vorreiter im E-Commerce sind, nicht mal eben nur, weil die ein krasses Investment haben und ne, irgendwie das Marktplatzmodell vielleicht auch so ein bisschen mit aufgebaut haben, aber auch einfach, weil die damals halt das Thema kostenlose Lieferung und Retoure und 100 Tage Rückgaberecht sozusagen als erstes im Onlinehandel in Deutschland eingeführt haben. Und das war damals schon so ein bisschen, was heißt revolutionär, aber auf jeden Fall neu. Das ist
positiv auf jeden Fall, das kann ja so gesehen eigentlich keiner.
Genau, ist jetzt die Frage, ob das immer noch positiv so Status quo sehr, sehr sinnvoll ist oder ob das nicht vielleicht auch viel kaputt gemacht hat. Man vielleicht hätte früher profitabel werden können oder sonstiges. Aber ja, da geht auf jeden Fall einiges, da wird auch einiges noch in Zukunft gehen. Und ja, ich würde sagen, das war so ein kleiner Exkurs zum Thema Zalando.
Finde ich gut.
Genau, soll ich direkt weitermachen mit unseren Freunden von Rocket Internet. Hatte ich ja am Anfang schon angekündigt, dass wir da auch wen mitgebracht haben, der jetzt keinen direkten Online-Shop hat. Aber Rocket Internet hat einfach so eine krasse Auswirkung auf diesen ganzen E-Commerce-Kosmos gehabt. Also ich habe mal auch einen Artikel gefunden zum Thema PayPal-Mafia und dann halt Rocket-Internet-Mafia oder Zalando-Mafia. Was würdest du schätzen, wie viele Alumnis von Rocket-Internet oder Zalando haben danach selber gegründet?
Wie viele?
Ja, es gibt hier so eine Übersicht. Ich weiß nicht, ob man der jetzt vertrauen kann. Ich habe es jetzt einfach mal getan. Aber wenn du jetzt eine Zahl sagen müsstest, wie viele Leute von Rocket und wie viele Leute von Zalando haben danach gegründet? Weil das sind auf jeden Fall die...
Zusammen oder zusammen gesehen?
Genau.
Boah, ich hätte, aber ich hätte mal gesagt so 150.
Ja, wärst du bei Zalando knapp drunter.
Ja?
Nur Zalando.
Boah. Ja, okay, dann ist es, okay, wenn es Zalando knapp drunter, 150.
Bei Zalando bist du bei 210.
Jetzt boah, bei Zalando schon 210, aber bei Rocket Internet sind es mehr, oder?
Ja, fast doppelt so viele, ja, 393 laut dieser Statistik hier. Alter. Und das ist halt schon vollkommen verrückt, wie sehr dieser Kosmos da, ich meine, PayPal-Mafia war ja damals Peter Thiel, Elon Musk und so weiter, die man auch schon irgendwie so auf dem Schirm hat, aber alleine für das deutsche Ökosystem ist halt Rocket und dann auch Zalando in dem Fall, glaube ich, sehr, sehr wichtig geworden. Ich glaube, zu Rocket muss ich gar nicht mehr so viel erzählen, da gibt's ein Rabbit Hole von unseren Freunden von OMR auf jeden Fall dazu, was nochmal sehr, sehr interessant ist, auf jeden Fall eine Hörempfehlung an der Stelle. Keine Ahnung, Oliver Samba hat das gemeinsam mit seinen Brüdern gegründet, auch 2007 gestartet, Geschäftsmodell sozusagen, erfolgreiche US-Unternehmen für den europäischen bzw. deutschen Markt zu kopieren und hier erfolgreich zu machen, internetbasiert, sage ich mal, und haben halt Risikokapital und halt auch die IT-Backbones, Marketing-Backbones, Vertriebs-Backbones und sowas dann zur Verfügung gestellt. Schrittweise sich dann aber von der Neugründung von Startups wie dann halt in dem Fall Alando oder Zalando sozusagen wegentwickelt und einfach nur Investments in andere Startups gegeben. Und da kann man halt jetzt, glaube ich, irgendwie hunderte Namen nennen an Beteiligung, die sie vollbracht haben. Was halt vielleicht ganz interessant ist, wenn man sich so die Konzerngewinne alleine anguckt, dann sind das, und die letzten Zahlen sind hier von 2020, 381 Millionen Euro gewesen, ne? Bei 2020, ja sozusagen, wenn du den Umsatz anguckst, nur 72,7 Millionen. Wobei man dazu auch sagen muss, dass halt so sonstige betriebliche Erträge, also beispielsweise die Veräußerung von Startups da gar nicht mit reingerechnet werden. Und ja, deswegen würde ich einfach nochmal weitergehen mit so verschiedenen Milestones, beispielsweise dem Börsengang 2014, wo sie mit 8 Milliarden Euro bewertet wurden. Eine Zeit lang da auch relativ gut am Start waren, aber definitiv nicht lange. Sondern 2020 dann das Unternehmen wieder von der Börse genommen haben. Gibt es auch verschiedene Berichte darüber, dass die beim Rückkauf von der Börse einiges an privaten Mitteln quasi verloren haben, um da wieder Geld reinzustecken. Aber ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall so ein bisschen was. Die haben noch verschiedene Fonds aufgesetzt, um diesen ganzen Startup-Bereich zu unterstützen. Es ist, glaube ich, ein Unternehmen und da würde ich sagen, stimmst du mir zu, was wie kein zweites in Deutschland Impact auf die ganze Startup-Szene und vor allen Dingen auf den E-Commerce-Markt auch hatte.
Also man kann auf jeden Fall von so einer Person wie Olli Samba, glaube ich, denken, was man will.
Ja.
Aber ich glaube, wenn es die Kollegen bei Rocket nicht gegeben hätte und auch mit dieser Aggressivität, wie sie in die Projekte reingegangen sind oder wie sie diese Projekte aufgebaut haben, auch mit diesem wirklich Größenwahn, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass, also ich glaube, da sähe die Startup-Welt Deutschland ganz anders aus. Also ich glaube, die haben als Einzige immer wirklich so diesen amerikanischen Approach, so mach's schnell, mach's groß, kopier es, mach's wieder, so das erste Mal so nach Deutschland gebracht oder beziehungsweise es hier einfach aufgebaut. Und ich glaube, wenn das halt nicht gewesen wäre, sähe die Welt auf jeden Fall deutlich anders aus. Also man kann viele Sachen schlecht reden, aber die Relevanz oder Wichtigkeit auf jeden Fall nicht abstreiten.
Yes, dann vielleicht nur noch kurz abschließend. Aktuell haben wir festgehalten, intensiver Sparkurs, nur noch 20 Mitarbeiter bei Rocket mit am Start, weil die Leute sich aber auch ein bisschen auf andere Investments getätigt haben. Also das existiert noch, aber ist jetzt nicht mehr so ein aktiver Player, wie es damals dann vielleicht der Fall war.
Lustiger Hinweis. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde. Warte.
Live-Recherche.
Ich habe Rocket Internet nach meinem Abi eine E-Mail geschrieben. Mit einer Geschäftsidee.
Für mein, möchtest du das jetzt vorlesen oder was?
Für mein Smoothie am 30.01.2017 habe ich eine E-Mail an Rocket Internet geschickt.
An
das ist kein Scheiß.
An wen ging die Mail? Info at Rocket Internet.
Ich muss mal gucken, wo ich da. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch eine Antwort bekommen, aber lustig. Also wollte ich nur mal einen Raum schmeißen. Fängt an mit: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Moritz Westerdorf und ich habe eine innovative Idee. Welche den Internetarbeitsmarkt mit mehreren Millionen Euro Umsatz revolutionieren könnte. Geil. Ich bin einfach ein Macher. Deswegen, Rocket Internet, finde ich ein guter Punkt. Hat es auf jeden Fall den Platz maximal verdient. Wäre frech, die nicht damit aufzuführen. Ist, glaube ich, auch immer ein bisschen schwierig, so Einzelleistungen zu bewerten. Aber bei sowas wie Rocket ist einfach das Gesamtkonstrukt, diese 15 Jahre oder 20 Jahre Pace, die einfach hatten, einfach. Also was da alles bei rumgekommen ist und auch so, keine Ahnung, jetzt hier saßen schon irgendwie 2 oder 3 Leute, die da irgendwie hergekommen sind. Also, und das sind ja auch jetzt Leute, die machen jetzt nicht die... Das
sind einfach 400 Leute, die danach eine Firma gegründet haben.
Und das Lustige ist, die Leute, die da rausgegangen sind, die sind halt auch nicht darauf irgendwie gemünzt worden, ja okay, ich mach mal 1 oder 2 Millionen Euro Umsatz. Das sind Leute, die wurden darauf gemünzt, machen eine Milliarde oder mehr. So, und mach so schnell, wie es geht. So, also ich finde auch die Leute, die dann hier saßen, also mir fällt jetzt, also Max und
Oh, wow, wow.
Ja, Kollege, von dem ich... Marco fehlt, Alter, wieso fehlt es? Und Marco, da merkt man halt schon direkt, die haben auch einfach irgendwie einen anderen Drive. Ja. Also die sind irgendwie auch so ein bisschen so, da merkt man einfach, die waren irgendwie schon woanders. So, also irgendwie im Ausland, der eine war in Pakistan, der andere in Südafrika. Also merkt man
Waschmaschine halt, im Himalaya.
Ja, also ja. Das muss ich auch sagen, finde ich einen fairen Call, hat seinen Platz verdient.
Yes, dann mach du mal weiter mit deinem zweiten Punkt auf der Liste.
Yes, also Personen, die mich kennen, wissen natürlich, dass ich ein riesengroßes Idol habe, wo ich auch noch irgendwie hoffe, dass der irgendwann mal hier mit mir am Tisch sitzt.
Lass ich euch eine Folge zu zweit machen.
Boah, das wäre wirklich einer meiner größten Träume. Also ich bin ein riesengroßer Befürworter von Philipp Westermeier und OMR. Riesengroßes Vorbild von mir, sei es unternehmerisch, aber auch wie man zwischenmenschlich Gespräche führen kann. Weswegen ich mich dann dafür noch eingesetzt habe, dass die Online-Marketing-Rockstars aus Hamburg federführend mit Philipp hier einen Platz bekommen. Vielleicht zur Gründungsgeschichte. Am Ende sind es 4 Gründer gewesen. Heute machen es noch 3 von den 4 Gründern. Das ist einmal Philipp Westermeier, Tobias Schlottke und Christian Müller an OMR beziehungsweise die Ramp 106 GmbH, was sozusagen so ein bisschen so der Mutterkonzern ist, hält Philipp 70%, die anderen beiden, 30 ungefähr zusammen. Vielleicht zum Background von Philipp, studiert und war dann eigentlich bei Gruner und Jahr, so ein Medienverlagshaus, sehr lange gewesen. Hat da, glaube ich, ziemlich viel gelernt. In vielen Podcasts hört man auch, glaube ich, immer wieder raus, dass er gerne mal auf seine Zeit bei Gruner und Jahr auf jeden Fall verweist. Also, dass der da auch mit vielen Leuten, glaube ich, in Kontakt gekommen sind. Ich glaube, heute ist Gruner und Jahr Teil von RTL und RTL gehört zu Bertelsmann. Also, da könnte man, glaube ich, auch so eine ganze Conspiracy Theory wahrscheinlich drüber drehen.
Quasi wie bei der Rocket Mafia.
Genau,
und so
genau. Also, sozusagen wie digitale Unternehmen in Deutschland so ein bisschen verstrickt sein können. Genau, hat dann da aufgehört, hat 2008 dann das erste Mal gegründet, ist eigentlich sozusagen von Kern auf wirklich Markter. Also es war sozusagen Advertising, was sie sozusagen umgesetzt haben für Unternehmen. Haben auch, könnte man sagen, so ein bisschen vielleicht alles gemacht. Aber war auf jeden Fall so das erste Mal, dass Philipp dann auch selbstständig war, wo er auch, glaube ich, einfach mega viel nochmal gelernt hat. Die Firma hieß AdYard. Und die wurde dann tatsächlich irgendwann 2012 verkauft. Philipp hat dann 2009 kam es dann zur Gründung von OMR. Und das Lustige, was man hier sagen muss, ist, dass eigentlich war sozusagen, das so ein bisschen so nicht aus der Not heraus, aber Philipp und seine Kollegen wurden so ein bisschen gefragt, ob er nicht mal einen Vortrag halten kann zu Thema XY, wie sieht es sozusagen mit Suchmaschinenoptimierung aus oder sonst irgendwas. Und daraus ist dann so ein bisschen so dieser ganze OMR-Gedanke eigentlich entstanden. Also am Anfang waren das dann irgendwie kleine Vorträge, die gehalten wurden, wo die Jungs halt und Philipp halt gebucht wurden. Was hat sich dann natürlich irgendwie über die Zeit komplett verschoben. 2013 waren es dann, glaube ich, schon über 1000 Leute, die daran teilgenommen haben. Aber so gesehen, dieses Konferenzsystem oder Modell, sozusagen Vorträge zu halten, Wissen weiterzugeben, war schon immer irgendwie so ein bisschen so die Kern-DNA von OMR aus einem sehr praktischen Umfeld heraus, was es ja heute, wenn man es natürlich immer auf einem ganz anderen Scope sich anguckt, aber schon ja irgendwie immer noch sozusagen das Kerngeschäft ist. Er hat dann sozusagen während der Zeit halt noch eine andere Sache am Laufen gehabt. Metrigo, das hatten sie lustigerweise an Zalando verkauft. Auch ein Gründer von OMR war mit dabei. Also man merkt schon, dass die Leute, die jetzt bei OMR dabei sind, sich auch irgendwie schon länger kennen. Ich glaube, das sind einfach, wie du es eben schon gesagt hast, jetzt keine Mafia, aber man merkt einfach, glaube ich, dass wenn man irgendwie so 2010 irgendwie im Online-Marketing unterwegs war und irgendwas drauf hatte, dann sind sich, glaube ich, viele Leute irgendwie schon recht früh über den Weg gelaufen und irgendwie so sind da, glaube ich, recht viele spannende Sachen bei passiert. Vielleicht noch zu
entweder
viele.
2000, bis 2007 WHU oder 2010 Online-Marketing.
Ja, genau. Also das fand ich dann eigentlich ziemlich spannend. Ist heute noch im Aufsichtsrat von Eventim mit dabei, fand ich auch ganz spannend, wusste ich auch nicht so ganz. Man merkt auf jeden Fall, dass Philipp immer noch ziemlich stark bei OMR mit drin ist. Vielleicht einfach so ein bisschen kurz zur Investition oder sonstigem, gibt es eigentlich nichts. Das Ding ist eigentlich fully bootstrapped, also es ist einfach sozusagen aus dem Cashflow heraus gewachsen, also es gibt irgendwie so ein paar Handzeichen, dass es immer wieder vielleicht eine Finanzierung gab oder sowas, aber jetzt nicht, dass da wirklich vom Cap-Table irgendwas verschwunden ist, was ich dann eigentlich schon ziemlich bemerkenswert finde, ist glaube ich vielleicht auch ein recht sympathisches Modell einfach dafür. Vielleicht so ein bisschen, was ist OMR heute? OMR splittet sich eigentlich so ein bisschen in vier verschiedene Teile. Also es ist einmal sozusagen dieses Nachrichtenportal, wo du sozusagen so die aktuellsten Sachen so ein bisschen so im Online-Marketing rausfinden kannst, die gerade so passieren. Ich glaube, dafür haben wir auch mal einen Beitrag geschrieben. Dann haben die natürlich noch Podstars, wo sie jetzt knapp 100 oder beziehungsweise über 100 Podcasts produzieren und vermarkten. Was man natürlich schon sagen muss, OMR Education ist ein wichtiger Bestandteil. Also es sind sozusagen diese ganzen Weiterbildungsangebote, kennt glaube ich jeder irgendwie die Werbung aus dem Podcast oder die man glaube ich sonst bekommt, wo man sozusagen Weiterbildungen abschließen kann. Hab dann natürlich noch ein Jobportal und mit OMR Reviews, was sie sozusagen gelauncht haben, haben sie jetzt auch eigentlich sozusagen, es ist wahrscheinlich oder wenn man es wirklich dem glaubt, das größte Software-Vergleichsportal in Deutschland, was ich dann schon ziemlich spannend finde, weil ich weiß noch, das gibt's noch gar nicht so lange. Ich weiß nicht seit wann genau, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall so 2022 nochmal erst extrem gepusht wurde und da auf jeden Fall richtig, richtig viel Relevanz bekommen hat. Also das war so die ganze Zeit, wo dann auch viele von unseren Anbietern oder keine Ahnung, hier kannst du mal eine Bewertung schreiben bei OMR Reviews und sowas. Also ist auch krass geworden. Und dann gibt es sozusagen noch OMR Originals, da erzählen die halt sozusagen so einer Doku-Reihe die einzigartige Geschichten. Das war sozusagen beispielsweise das über Kagan Zimmer von Gorillas, war glaube ich sozusagen das erste Projekt, aber jetzt zuletzt kam auch das von Wolfs hier von Alpecin. Ich habe den Namen vergessen, aber Wolfs irgendwas. Also
ich würde dir gerne helfen, aber ich habe ihn auch vergessen.
Ja, von daher aber nicht so alleine. Gesehen, das haben die noch und dann gibt es so gesehen noch OMRX und das ist sozusagen das Startup-Vertical von OMR, wo sie sozusagen als Business Angel so ein bisschen reingehen.
Und unter anderem auch so Investments an Coro und sowas
genau,
halten. Ne?
Genau. Ja. Aber dann sozusagen eigentlich noch, genau, aber dann eigentlich das Lustigste, weil es gar nicht aufgefallen ist, wofür sie eigentlich alle kennen, das Festival.
Also ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Genau. Dachte, wenn du das nicht sagst, sag ich es gleich noch.
Und das Lustige an dem Festival ist eigentlich, dass sozusagen ein Mix ist aus einer Fachmesse und einer Konferenz. Und jeder kennt's. Ich glaube, jeder, der hier irgendwie zuhört, war schon mal auf dem OMR-Festival. Aber was da halt passiert ist, ist halt schon krass. Also wenn man sich überlegt, dass es am Anfang halt sozusagen Einzelvorträge waren, wo 15 bis 30 Leute irgendwas gehalten wurde. Dann 2013 waren es das erste Mal 1000 Leute, die sozusagen das ganze Ding sich angeschaut haben. Da gibt's einen lustigen Systrix-Podcast. Ich glaube, der Gründer und Philipp kennen sich irgendwo her. Und Da wird das mal so ganz bildlich, wie sie sich dann irgendwie irgendwo irgendwelche Aulas gemietet haben und sonst irgendwas, so kleinste Läden und sowas, was dann schon sich einfach, das ist einfach über die Zeit so übertrieben krass gewachsen. Ja, und heute muss man sich das angucken, es ist halt einfach ein riesengroßes Unternehmen. Es ist nicht ganz zu erkennen, weil es halt viel private ist, wie viel da jetzt genau sozusagen die Zahlen sind. was Umsatz und sowas angeht. Aber beispielsweise hat die Ramp 106 2022, das kann man nachlesen, 56 Millionen Euro Umsatz gemacht, oder beziehungsweise OMR hat 56 Millionen Euro Umsatz gemacht, und insgesamt sollen 2,15 Millionen Euro dann sozusagen als Gewinn übrig geblieben worden sein. Das ist dann aber natürlich immer so eine Frage, wie man das sich genau betrachtet. Also ich weiß nicht, 2022 waren wir, glaube ich, das erste Mal zusammen auf der OMR, oder du warst alleine da?
Ich war alleine da.
Ich weiß es gar nicht, aber das fand ich eigentlich schon...
Letztes Jahr waren wir zusammen.
Ja. 22. Oder 22 warst du alleine da, ne?
Ja.
Ja, genau, aber 22 beispielsweise fand ich eigentlich ziemlich spannend zu sehen. Das war so das Jahr, wo Quentin Tarantino da am Start war, Sagin Yalcin war am Start, Shirin David war dabei. Also jetzt geile Acts, aber wenn man das vergleicht irgendwie mit beispielsweise dieses Jahr, wo einfach sozusagen es nochmal krasser ist, rat mal, wie viel die sozusagen 2022 nur für die OMR-Auftritte bezahlt haben. Fand ich schon wirklich eine hohe Zahl.
900.000?
26 Millionen.
26 Millionen? Ja. Dieses Jahr?
Nee, 2022. Dieses Jahr finde ich es nicht, aber okay. Muss man sich natürlich überlegen.
Von 52 Millionen Euro Umsatz, das ist ja schon.
Genau, aber verrückt. Das kann eigentlich zu sagen, das ist dann wahrscheinlich irgendwie anders attribuiert zu sagen, ja, ja, in dem Bericht. Aber wenn man sich halt überlegt, also nach meinem Gedankengang muss eigentlich irgendwas zwischen 70 bis 80 Millionen alleine mit dem Festival gemacht werden. Also OMR Education wird, also ich würde mal sagen, Philipp, ich weiß es nicht, aber irgendwie so wahrscheinlich so 400 Millionen werden sie wahrscheinlich irgendwie machen. Also auch das Festival, lass es irgendwie alleine 40 Millionen wegen den Tickets sein.
Ja, ja.
Dann hast du einen Messebau, wo du nochmal wahrscheinlich 30 Millionen machst oder sonst irgendwas. Essen, Getränke, ich weiß nicht, ob die irgendwelche Kickbacks haben von irgendwelchen Hotels oder sonst irgendwas. Also das ist, also diese Stadt ist ja durchmonetarisiert durch die OMR, dieses Wochenende dann, oder diese zwei Tage, wo ich dann schon finde, das ist ziemlich viel, einfach schon bemerkenswert ist, dass es einfach ziemlich viel Musik da einfach drin ist. Merkt man auch daran, dass sozusagen 70% vom Umsatz auch dann sozusagen von dem Festival gemacht wird. Also ja. Das müssen dann eigentlich ja schon weit über 100 Millionen sein, die da irgendwie zusammenkommen.
Und ich glaube, über den Impact von E-Commerce müssen wir gar nicht so wirklich reden, alleine durch die ganzen verschiedenen Tools, den Content, den man sich da ziehen kann, um quasi die ersten Steps im E-Commerce zu machen, aber auch den Podcast so als Inspiration, das Festival, um verschiedene Leute kennenzulernen, und es gibt, glaube ich, genügend Beispiele, wo man sagen kann, ey, da hat man sich kennengelernt, da hat man das erstmal gesprochen, da hat man eine coole Geschäftsidee gefunden, ich weiß nicht, ob du noch explizit irgendwas dazu sagen
möchtest. Ja, ich glaube halt viel, also sehr wichtig, also ich würde das so ein bisschen damit vergleichen, während die Sambas und Rocket Internet halt so krass dafür verantwortlich war, dass es halt so ein Big Scale halt irgendwie so in Deutschland so ein bisschen vorangekommen ist, war das so ein bisschen so, einfach so das Event des ehrlichen Mannes, weißt du, wie ich meine, ja, mit einer Agentur macht irgendwie, weiß ich nicht, 50 bis 5 Millionen Euro Umsatz, weißt du, oder ein Online-Shop, der macht irgendwie, weiß ich nicht, 10 bis 20 oder so oder drunter, ja. Aber das ist irgendwie so, bringt die Leute da zusammen und sowas, wo ich dann dachte so, ey, das hat dann doch irgendwie einfach viel fürs Ökosystem getan,
ja.
Wo ich sage, gehört mit dazu. Philipp, wenn du es hörst, ich liebe dich.
Hilfe. Na gut, dann lass uns mal, bevor wir zu unseren eigenen Picks kommen, kurz unsere Honorable Mention durchgehen. Und das ist in dem Fall Flixbus. Wir hatten über das in München 2011 gegründete Startup ein bisschen länger gesprochen, wollten es eigentlich auch mit reinnehmen. Das Ding ist halt, dass es da relativ schwer zu verantworten ist, das als E-Commerce-Unternehmen zu betiteln. Also es ist irgendwie mehr so ein Tech-Startup, was du natürlich online buchen kannst, und es ist aber eine sehr, sehr coole Geschichte. Die Gründer sind damals gestartet, weil es halt rechtliche Veränderungen im deutschen Fernbusmarkt gab und die dann eine Opportunity gesehen haben, sind dann reingestartet und haben dann aber auch nach Gründung relativ schnell die ersten Busstrecken an den Start bekommen, und die Gründung war tendenziell 2011, wo es dann aber einfach auch relativ schnell ging mit den ersten Fahrten. Irgendwann hat dann 2013 wieder Holzbring Ventures investiert, und mittlerweile sind die halt gewachsen auf 4 verschiedene Marken in 44 Ländern auf 4 Kontinenten, starten jetzt, glaube ich, demnächst noch in Mexiko wieder rein. Also da geht's wirklich sehr, sehr ab. Das Herzstück dabei ist ja, wie ich es eben schon gesagt habe, die Technologieplattform, denn das Unternehmen selber besitzt gar nicht so viele Busse. Haben mittlerweile jetzt auch mit FlixTrain eine Marke, die sich halt der Deutschen Bahn annimmt, sage ich mal, um quasi den Zügen Konkurrenz zu machen. Aber ja, insgesamt sind da auch wieder einige Finanzierungsrunden getätigt worden. Wir haben hier bis zu Series G schon ein bisschen was mit drinstehen. Unter anderem dann auch Investments von Mercedes-Benz, General Atlantic, aber auch die TU von München, die da rein investiert haben. Genau, ja, insgesamt 2018 vielleicht in Nordamerika an den Start gegangen, 2021 in Südamerika und expandieren jetzt 2024 noch nach Indien. Wie gesagt, Mexiko kommt jetzt rein und sind halt 2023 mit einem Umsatz von 2 Milliarden auf jeden Fall auch sehr, sehr krass.
2 Milliarden muss man sich vorstellen. Aber was ich auch lustig finde, dass sie einfach sozusagen nach Amerika gegangen sind und sie haben sich einfach so diesen Greyhound-Buses, das ist so einer der krankesten, voll so das Longtime-American-Status-Symbol für Reisen gewesen, waren, glaube ich, auch krass am Kämpfen und war auch alles nicht mehr so geil, aber es war schon sehr
für knapp 80 Millionen Euro
renommiertes Unternehmen. Also das war auch ein kranker Move, um da reinzukommen, aber war wirklich ein starkes Ding. Aber ja, ich bin da komplett bei dir. Ich finde das irgendwie ein geiles Ding. Ja, also das ist einfach eine kranke Geschichte, glaube ich, die vielleicht auch mal irgendwie so eine OMR-Doku verdient hätte.
Würde ich auch auf jeden Fall Philipp sehen, ja.
Nee, finde ich gut, aber die hatten wir noch und
hatten wir rumliegen, haben wir gedacht, macht auf jeden Fall Sinn, die da nochmal mit zu nennen, auch wenn es nicht den krassesten E-Commerce-Fokus hat. Ja,
safe.
Okay, dann schießt du gerne los mit deinem selbst vorbereiteten Pick.
Ja, mein selbst vorbereiteter Pick, der wurde ja schon geleakt, das heißt Marvin kannte den schon, deswegen fange ich auch einfach an. Ich bin da tatsächlich einfach sehr strategisch rangegangen, ich hatte echt viele Leute im Kopf. Ich weiß übrigens, glaube ich, immer noch, wen du hast.
Das Wetten.
Ja, nee, also ich hatte wirklich viele Gedanken im Kopf, verschiedenste Leute, die ich wirklich extrem spannend fand, bin dann aber so ein bisschen wieder so zum Ursprung zurückgegangen und auch so geguckt, okay, was sind eigentlich so auch wirklich Unternehmen, die wirklich einen immensen Umsatz machen und irgendwie auch, ja, vielleicht irgendwie so ein bisschen so versuchen, so ein bisschen sowas wie einem Amazon die Stirn zu bieten, auch wenn das nicht passiert und es wirklich minimal im Vergleich ist. Ja. Aber ich habe tatsächlich die Otto Group dabei. Also sozusagen den Mutterkonzern von Tarek Müller und About You damals, die da ja immer noch beteiligt sind. Vielleicht kurz zur Gründung, 1949 gegründet als einer oder beziehungsweise als der erste Versandhändler in Deutschland und jeder kennt es halt extrem lange noch. Früher gab es den Otto-Katalog, da haben die Eltern oder die Omas was bestellt. Das kam dann sozusagen zu einem geliefert. Sozusagen Leute konnten dann sozusagen per Telefon was bestellen, haben dann 1970 schon die erste Milliarde D-Mark-Umsatz gemacht, was ich dann eigentlich schon ziemlich verrückt finde. Hermes ist ja, also Paket Hermes ist ja sozusagen auch ein Teil der Otto-Gruppe, wurde dann 1972 gegründet, sozusagen einfach auch recht smart, so früh dann einfach sozusagen schon sozusagen die Delivery mitzumachen. Dann eigentlich der größte Milestone auf dem Weg oder zur Gründungsgeschichte 1995, Otto goes online. Das war so ein bisschen so
1995,
muss man sich überlegen. Das ist halt auch schon echt einfach extrem lange. Und dann wurde zum Beispiel so aus dem Otto-Versand, was sozusagen dann auch mit diesen ganzen Katalogen und sowas zusammenhängt, wurde dann einfach nur noch Otto. Also so gesehen auch sozusagen 2002 dann so das erste Rebranding, vielleicht da schon gemerkt, so okay, also das Ding wird auf jeden Fall sozusagen viel, viel mit Fokus auf online nach vorne gehen. Und das war dann auch eigentlich einfach so, ne? Also 2016 beziehungsweise 2018 war oder ist Otto immer noch der zweitgrößte Online-Shop Deutschlands und in Europa, wo man sagen muss, das ist schon ziemlich, ziemlich stark auf jeden Fall, wenn man sich überlegt, dass da eigentlich nur noch Amazon vorsitzt, die man auch, glaube ich, nicht umgewickelt bekommt.
Und man muss halt auch einfach mal sagen, wenn man sich so die Top 50 oder Top 100 Online-Shops in der Übersicht anguckt und über die Jahre hinweg, sieht man halt immer Amazon, die noch einen guten Sprung auf Otto haben. Aber Otto ist quasi, wie du es eben gesagt hast, der Einzige, der so ein bisschen kämpft und probiert, hinten dran zu bleiben. Aber danach kommt immer so eine krasse Gap. Ja. Also das ist immer verrückt, das zu sehen, wie weit die auseinander sind. Alles, also Amazon und Otto schon relativ weit, aber dann zu den Verfolgern, sag ich mal, ist immer noch mal viel, viel krasser.
Ja, auf jeden Fall. Das ist völlig irre. Also da merkt man doch einfach nochmal die gigantische Größe eines Amazons ist einfach gar nicht mehr zu fassen, glaube ich. Was halt mega, mega krass ist. Was sie halt smart gemacht haben, die haben halt immer wieder in die Online-Plattform investiert, haben also auch einfach immer gesagt, okay, wir müssen da am Ball bleiben. Ist sozusagen ein Familienunternehmen und es ist halt immer noch, es ist nicht private, aber es ist sozusagen nicht es ist halt ein Familienunternehmen. Es ist sozusagen family run, es ist ein Family Office mit dabei. Das heißt, es gibt eigentlich auch recht wenig Einblicke, sage ich jetzt mal, oder man kann jetzt keine Sachen, sage ich mal, erwerben an der Firma. Ja, bestehen jetzt sozusagen schon seit 75 Jahren und ist halt mega, mega krass geworden. Das heißt, Finanzierung auch einfach mega lean, wie man sich es vorstellen kann, aber ist natürlich jetzt schon ein bisschen Zeit. Was ich halt extrem spannend finde, ist halt so ein bisschen so, wie sich so das ganze Thema so Umsatz und Anteil vom E-Commerce an der ganzen Sache so ein bisschen verhalten hat, weil das ist eigentlich schon ziemlich spannend zu sehen, wenn man sich das mal anguckt. 2011 war es, okay, vielleicht ist das auch eine dumme Frage, aber 2011 haben die 11,6 Milliarden gemacht.
Wolltest du mich das gerade fragen, oder was?
Ja.
Hätte ich nicht gewusst.
Ja, ich weiß, das wäre auch voll in die Hose gegangen. Also die haben 2011 11,6 Milliarden gemacht und da wäre halt jetzt so ein bisschen so die Frage, was meinst du, wie viel war davon sozusagen online? Also das muss man sich überlegen, da waren die schon 13 Jahre online mit dabei.
Wahrscheinlich gar nicht mal so viel, also vielleicht so 25-30%. Wahrscheinlich ist
5,3 Milliarden, das wären dann glaube ich so 42%, irgendwie 43%.
Ja, okay, aber das ist jetzt definitiv mehr geworden, oder?
Es ist deutlich mehr geworden. Also wenn man sich das anguckt, sozusagen 2023, ja, sind es fast 95% E-Commerce, sozusagen nur bei Otto.
Ja.
Und das muss ich schon sagen, finde ich schon sehr bemerkenswert. Also
ja, definitiv.
Krasses Ding gemacht auf jeden Fall. Ist natürlich auch einfach ein riesiges Ding auch einfach geworden. Also da arbeiten jetzt bei der Otto Group arbeiten jetzt 40.000 Leute. Klar, da zählt dann auch sowas wahrscheinlich am Anfang oder lange auch sowas wie mit dem About You mit dazu und sowas. Das sind verschiedenste Divisionen. Auch sowas wie ein Hermes wird da wahrscheinlich mit reinzählen. Aber finde ich natürlich trotzdem schon ziemlich stark. Also damit mit 38.000 Leute gerade zu sitzen, obwohl es 2018 tatsächlich sogar noch mehr waren. Wachsen auf jeden Fall recht ja stagnierend, sage ich jetzt einfach mal. Also wirkliches Wachstum ist jetzt die letzten Jahre nicht zu sehen. Also 23, 24 Geschäftsjahr 15 Milliarden, 22, 23 waren es 16, das Jahr davor waren es 16,1, davor waren es 15,6. Also so ab 2020 jetzt auch nicht mehr so krass gewachsen. Ist natürlich irgendwie so ein Trend, was man bei vielen so bei den Playern, also sei es jetzt irgendwie ein About You und Zalando, die Zahlen sind wir eben durchgegangen, schon gesehen hat, aber wo ich einfach sage, also auch irgendwie dann ja 15 Milliarden Umsatz zu machen, sage ich mal einfach mit einem Fokus auf ein digitales Marktplatzmodell, wie es sonst vielleicht nur noch ein Amazon macht, es ist wahrscheinlich irgendwie nur ein Fähnchen im Wind, so herrlich muss man sein, aber trotzdem meiner Meinung nach absolut berechtigt, vor allem wegen auch dieser Transformation, hiermit aufgeführt zu sein.
Okay, Impact E-Commerce, einfach weil es der einzige Händler quasi ist, der Amazon so ein bisschen probiert, die Stirn zu bieten, oder?
Und einfach, weil es auch einfach ein sehr wichtiger Marktplatz geworden ist, glaube ich, für extrem viele Unternehmen, also vor allem für viele E-Com-Brands. Die sozusagen
dann zusätzlich neben Amazon noch auf Otto mit und sowas zu verkaufen.
Ja. Also früher war das ja einfach nur so, ja, ich verkaufe auf Amazon, jetzt sagt ja eigentlich keiner mehr, okay, ich verkaufe nur auf Amazon, ich verkaufe eigentlich auch Otto und hast dann noch so zwei, drei andere Plattformen, wo ich sage, hat es auf jeden Fall verdient. Und die Kampfansage an Amazon reicht eigentlich schon.
Ja.
Kampfansage, das würden die wahrscheinlich niemals selber so formulieren.
Ja, okay. Der Gründer von meiner Firma würde das auf jeden Fall so formulieren. Da kommen wir so später nochmal zu. Aber ich würde eigentlich gerne einen Guess haben, wen du denkst, den ich mitgebracht habe.
Warte mal, im Podcast?
Bei OMR oder was?
Beispielsweise?
Ja.
Wann denn ungefähr?
Keine Ahnung.
Schon lange her?
Weiß ich nicht. Hab nur einen Artikel gesehen, dass er da war.
Ist es ein digitales Unternehmen eher oder?
Es ist ein Online-Shop, ja.
Ist es ein Online-Shop?
Ja, ja, klar. Hä? Ja, natürlich.
Also, ich hätte eigentlich gesagt, du bringst den Typen von Naketano mit.
Aber nee, das tatsächlich ist zu klein. Das ist wahrscheinlich zu klein, ja. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
Hey, die haben so 200 Millionen gemacht, aber damit kannst du hier nicht anreisen.
Nee, ich muss da schon ein bisschen mehr mitbringen. Ich guck mal kurz auf die Umsatzzahlen. Stand 2018 880 Millionen.
Weiß ich nicht.
Na gut, es ist notebooksbilliger.de.
Ah, okay.
gestartet Ende der 80er Jahre, gegründet von Arndt von Wedemeyer. Damals von hier quasi um die Ecke aus Wuppertal weggezogen in die Nähe von Hannover, weil er da eine Bankausbildung machen sollte. Hat dann das natürlich abgebrochen, noch ein BWL-Studium probiert, das auch abgebrochen, weil er die ganze Zeit währenddessen halt schon mit PC-Komponenten und sonstigen Dingen gehandelt hat und ist dann eines Abends sozusagen ja bei ein paar Bierchen auf die Idee gekommen, dass es sehr, sehr viel Sinn macht, so wenn man was online verkaufen möchte, hochpreisige Produkte zu wirklich günstigen Konditionen zu verkaufen, weil die Technik ja von den Anbietern quasi ja meistens relativ günstig hergestellt werden kann und die dann vor allen Dingen die Absatzmenge interessiert. Und waren dann Anfang der 2000er Jahre auch die ersten, die mit einem Onlineshop an den Start gegangen sind. Man muss sich das einfach mal vorstellen, da waren wir beide noch nicht geboren, aber auch bei Otto, da gab es diesen Shop dann einfach schon. Ja, Anfang der 2000er waren wir natürlich schon geboren.
Ja, ich war schon da.
Da warst du schon drei oder so, herzlichen Glückwunsch.
Da war ich schon Leverkusen-Fan.
Ich bin natürlich auch 99 geboren, also das...
Du warst auch schon da.
Ich war auch schon da, aber Anfang der 2000er Jahre war halt Shoppen im Netz einfach noch so ein Ding, ja. Was sich irgendwie keiner vorstellen konnte. Natürlich war es dann irgendwie so für die Leute, die PC-Komponenten haben wollten, die waren schon ein bisschen internetaffiner, aber es gab halt auch einfach nicht so wirklich relevante, ja, Player, die dann den Markt da bedient haben. Die Bezahlmöglichkeiten waren noch nicht vorhanden, es gab kein PayPal und dann hat Notebooks-Belegger sich halt da ein System ausgedacht, was dann scheinbar sehr, sehr gut funktioniert hat. Was dann auch noch sehr, sehr oft vom Gründer berichtet wurde in der Zwischenzeit, war halt, dass die so ein bisschen die Ersten waren, die einfach die Seite mit Informationen überladen haben. Also beispielsweise, wenn irgendein Notebook nicht für ein Spiel ausgelegt war, dass das halt da dann geschrieben wurde. Und der Content natürlich sich ja auch sehr, sehr gut für SEO geeignet hat. Weswegen immer, wenn Notebook kaufen, die als Erstes aufgeführt werden. Und wenn du dann halt so einen geilen Namen wie Notebooks billiger hast, dann macht das natürlich sehr, sehr Sinn. Sehr, sehr viel Sinn, ja. Interessant ist auf jeden Fall, dass der Arndt, der Gründer, von sich selber noch gesagt hat, dass er nie ein guter Chef war, sondern halt immer noch selber hands-on an den Produkten gearbeitet hat. Und da komme ich sofort beim Impact für den E-Commerce auch nochmal drauf. Und vielleicht ganz interessant, dass die einfach die ganze Zeit jetzt nur im Dachraum aktiv waren. Ich weiß nicht mal, ob es in der Schweiz war, aber nur Deutschland und Österreich, bin ich mir relativ sicher.
Da machen die 880 Millionen.
Und jetzt erst mit der Internationalisierung starten. Das ist schon ein bisschen verrückt, oder?
Also, 880 Millionen mit Notebooks?
Ja.
Da muss ja schon ein paar.
Und dann Thema Investoren. Haben wir, deswegen meinte ich ja, es gab einen OMR-Beitrag dazu. OMR hat da die Headline benutzt. Ist der Notebooks-billiger Gründer der einzige Milliarden-Bootstrapper aus Deutschland? Also ein Bootstrapped-Ding, was kurz vor einer Milliarde Umsatz stand und dementsprechend auch wahrscheinlich die Unicorn-Bewertung hat. Und jetzt gerade ist es so, dass zumindest laut Recherchen 75% immer noch in der Holding von dem Arndt von Wedemeyer liegen und 25% bei der Holding von den Gründern von Electronic Partners, die natürlich auch so ein bisschen im IT-Bereich damit drin sind.
Was machen die für ein Ergebnis?
Gute Frage. Da habe ich gerade nichts rausgesucht.
Gibt's nichts?
Also gibt, glaube ich, schon was, habe ich aber gerade keine Zahlen mitgebracht. Okay. Reichen wir nach.
Schade. Das fände ich jetzt eigentlich ganz spannend.
Aber man muss auch sagen, auch wenn unsere Freunde von Notebooks Billiger sich die ganze Zeit so in den Top 5, teilweise sogar Top 3 mit den 880 Millionen Online-Shops Deutschlands rumgetingelt haben, sind die jetzt ein bisschen abgesackt. Also 2020 waren es dann nur noch 772 Millionen Euro Umsatz und 2023, was die letzte Zahl ist. Ist halt immer noch Top 20 Online-Shop, dann aber nur noch 560 Millionen Euro Umsatz. Also du merkst schon einen krassen Abfall, weswegen dann vielleicht jetzt auch die Internationalisierung angestoßen wurde, um da nochmal ein bisschen zu pushen. Der Arndt meinte, oder er war zwischenzeitlich dann auch nochmal wieder raus, ist jetzt wieder drin bei Notebooks Billiger und sein Call war halt, dass er die Weltherrschaft im Bereich Customer Electronics will. Und das ist halt irgendwie so ein Call, den ich auf jeden Fall ganz interessant finde, wo ich dann meinte, so vielleicht probiert er es ja in dem Bereich dann mit Amazon aufzunehmen. Genau. Aber wenn du das nochmal so anguckst, Vorreiter im E-Commerce oder Impact auf den E-Commerce, ich finde es halt auf jeden Fall krass, dass man das halt bootstrapped auf so ein Level pushen kann und dass er halt früh verstanden hat, wie man teure Produkte sozusagen online günstiger verkaufen kann und wie gut sich das dann drehen kann. Start einfach 2002, das ist das erste Mal online gegangen.
Auch verrückt, sowas so lange zu machen.
Und der Arndt ist propagiert auch immer nochmal gerne so das Thema harte Arbeit. Ne? Ja. Also wenn du jetzt anguckst,
Schaffe,
Häusle baue, wie der Schwabe jetzt sagen würde. Aber ja, dass er halt hingeht und sagt, hier jetzt gerade werden die Startups alle millionenmäßig gefördert, kriegen Unterstützung von der Politik und sowas. Und er hat sich einfach immer nur krass drüber gefreut, viel arbeiten zu dürfen und sinnvolle Arbeit einzusetzen. Deswegen fand ich das von Notebooks Billiger da auf jeden Fall eine coole Story, die ich ja hier erwähnen wollte. Auch wenn ich noch ein paar andere Firmen nachgedacht habe, die ich gerne mitgebracht hätte. Vor allen Dingen so mit dem Kosmos darauf zu gucken, okay, was hat vielleicht auch wurde von irgendeiner Frau gegründet. Aber muss man sagen, in dem Scope gab es da irgendwie auch gar nicht so viel.
Ja, safe, ich bin da in der ganzen Sache auch ziemlich pragmatisch einfach rangegangen. Ja. Also ja, aber es ist, ich hatte auch überlegt, die Frau Krämer aufzuführen, aber irgendwie weiß ich nicht, musste es dann irgendwie sozusagen gegen die Otto Group rechtfertigen und kam dann irgendwie zum Entschluss, dass es, also ich hätte aber glaube ich nichts anderes gegen die Otto Group gefunden, deswegen, aber definitiv. Ja, ist, man sieht es fällt immer wieder auf, leider.
Ja.
Also, aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Jahren.
Vielleicht kommt da von der, auch übrigens Teil der Rocket Mafia, aber ja.
Ja?
Ja.
Wusste ich nicht.
Ich auch nicht, aber habe ich bei der Recherche herausgefunden.
Lustig. Nee, ich würde sagen.
Das war eine knackige Folge, eine knackige Stunde.
Eine gute Stunde.
Ja, ich bin gespannt. Gebt uns gerne Feedback auf die Folge. Also können gerne sowas öfter machen, wenn das Anklang findet. Hat aber auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit für die Recherche in Anspruch genommen. Ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Auf jeden Fall.
Und dann würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Auf jeden Fall. Freut mich. Ich hoffe, es hat viel Spaß gemacht. Kopf ist Fritze. Wir haben uns frei.
Adios.
Ciao.